Ja, schön, dass du da bist, Diana. Heute Psychologie trifft IT. Wie kann das aussehen? Dazu habe ich heute Diana Huth bei mir zu Gast, um mit ihr die Schnittstelle zwischen Mensch und Digitalisierung etwas zu betrachten. Schön, dass du da bist. Wärst du ganz kurz so lieb, dich vorzustellen?
Ja, moin Annalena und schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Diana Huth, ich bin Psychologin und Medienproduzentin und von daher gefällt mir dein Titel ganz besonders gut, weil er das Beste aus zwei Welten verbindet. Ich habe sowohl als Psychologin in einer Reha-Klinik gearbeitet, als auch in diversen Media-Agenturen, Kreativagenturen und zuletzt auch beim Verlag Gruner und Jahr mit Frau Schöneberger im Barbara-Magazin. Und irgendwie fehlte mir immer die Schnittstelle. Ich konnte immer nur eins sein. Mittlerweile gibt es allerdings die Möglichkeit, dass man auch mit der Psychologie in den digitalen Bereich gehen kann. Darüber sprechen wir ja heute auch. Und das ist eben jetzt auch mein neues Startup. Actitude heißen wir und wir machen digitale Präventionskurse für psychische Erkrankungen.
Klingt super spannend. Wir werden da gleich nochmal ein bisschen eintauchen in deine Welt. Es ist jetzt so, dass wir in den letzten anderthalb Jahren ja alle sehr gefordert waren, sei es emotionale Herausforderungen, aber auch gerade im Bereich der Digitalisierung, weil sich einfach ganz viel nach Hause verlagert hat und eben auch an die Computer, an die Homeoffice-Bereiche, je nachdem, wo jeder saß. Wie hast du denn die letzten Monate wahrgenommen und auch gerade in Bezug auf deinen Hintergrund?
Ja, Hintergrund und Hintergründe auf einer ganz anderen Ebene waren ja auch viel Thema, nämlich in den ganzen tollen Videokonferenzen, die wir so durchgespielt haben. Und ich fand, das war durchaus ermüdend. Und zwei Tipps würde ich tatsächlich gerne sofort mitgeben wollen. Der erste ist, schafft euch Arbeitsblöcke. Also ich kann nicht sagen, wie viele Zoom-Konferenzen ich gemacht habe und es hieß, boah, ich muss ja von einer in die andere Konferenz. Ich war nicht mal auf Toilette, ich konnte mir nicht mal einen Kaffee machen und geschweige denn zu arbeiten, also operativ zu arbeiten. Und wenn man dann erst um 18 Uhr beginnt mit dem, was man eigentlich zu tun hat, dann schafft man es natürlich nicht und Work-Life ist dann ja irgendwie nicht vorhanden. Wenn dann noch ein Kind im Hintergrund schreit, dann wird es natürlich richtig herausfordernd für die Nerven oder man auf einem engen Wohnraum zusammenlebt mit PartnerInnen. Das war sicherlich schon auch anstrengend, auch für mich zum Teil. Und der zweite Tipp, den ich habe von Lars Hartenberg, der Pitch-Coach ist, der hat mir gesagt, als wir einen Zoom-Call hatten, Diana, mach doch mal bitte hier aus, dass du dich selber siehst. Das fand ich richtig gut. Denn seine These ist, ich weiß nicht, ob er das belegen kann, ist, dass man selber diese Fatigue, also die Müdigkeit spürt, weil man immer abgleicht. Wir gucken immer uns selber nochmal schnell an. Ach, sitzen meine Haare richtig? Und ich erlebe das. Also als Moderatorin kann ich das zwar vermeiden. Ich gucke gerne in die Kamera, wenn ich jemanden anspreche. Und dann gucke ich weniger aufs Display, was ich jetzt zum Beispiel tue. Und dann siehst du, ich gucke immer weg, wenn ich dich angucken möchte. Dann gucke ich eher in die Kamera. Und das hilft natürlich auch dem Gehirn, wenn wir nicht ständig uns selber abgleichen, ein bisschen zur Ruhe zu kommen.
Super Tipps, die, denke ich, jeder gleich umsetzen kann und wo sich jeder irgendwo auch abgeholt fühlt. Wie schaut das denn jetzt auch gerade dahingehend aus? Ich glaube, jeder hat irgendwie eine Geschichte, wo er sagt, oh ja, die letzten anderthalb Jahre haben mich irgendwie belastet, haben mich mit Dingen konfrontiert, mit denen ich nicht gut umgehen konnte oder die mich auch einfach so gefordert haben, dass ich mir gedacht habe, jetzt wäre es irgendwie schön, wenn ich da eine gewisse Hilfe hätte. Und vor allem dadurch, dass ja alles so digital ist, was könnten wir da auf einer präventiven Ebene tun und was kann die Digitalisierung da für uns tun?
Ja, ich glaube, die Leidensfälle und die Situation waren sehr unterschiedlich. Menschen haben andere Menschen, liebe Menschen verloren, egal ob die jetzt auf einem in Anführungszeichen natürlichen Wege gestorben sind oder durch Corona und mit Corona an Corona, da gab es ja immer dieses Wortspiel, auf Beerdigung zu gehen, macht nie Spaß, aber war natürlich noch blöder, weil jetzt war immer die Frage, darf ich auf Beerdigung gehen? Dadurch, dass es nicht erlaubt war vom Kontakt her. Ich selber habe auch eine relativ schwerwiegende Trennung für mich mitgemacht und das ist wieder ein ganz anderes Thema. Was ich, glaube ich, wichtig finde, ist, dass wir in diesen Zeiten gemerkt haben, wir sind in der Lage, viele Sachen, die wir normal in Realität machen, also im direkten Kontakt, plötzlich auch digital zu schaffen. Und das ist was Positives. Wir müssen nicht mehr ständig auf Geschäftsreise gehen, sondern wir können viele der Gespräche, die wir führen müssen, auch digital führen. Wir haben auch die Möglichkeit, Dinge stärker zu digitalisieren in Richtung Buchhaltung zum Beispiel, was früher undenkbar war. Gerade das Thema Buchhaltung ist, glaube ich, was, wo viele immer noch unbedingt mit Stift und Papier gearbeitet haben. Das sind natürlich Chancen und dann gibt es auch den großen Bereich der digitalen Gesundheit, Digital Health oder E-Health, wo wir einfach merken, es gibt immer mehr Lösungen, die dazu beitragen können, dass Versorgungslücken geschlossen werden. Und da bin ich zum Beispiel ja auch in dem Podcast Keine Panik, die Host von dem Startup Simpatient. Die machen ein Produkt, das nennt sich Invirto, das ist eine Virtual Reality Brille und die hilft Menschen dabei, ihre Angstzustände zu bewältigen. Und das, was mir am eindrücklichsten in Erinnerung geblieben ist aus den meisten Folgen, sind die PatientInnen-Folgen, wo Menschen sagen, Frau Huth, wissen Sie was? Ich konnte ja nicht mal mehr meine Wohnung verlassen. Ich konnte nicht mal mehr zum Briefkasten runter ins Erdgeschoss gehen. Wie sollte ich dann in der Lage sein, zu einem Arzt zu gehen für eine Überweisung oder zu einem Therapeuten einmal die Woche? Dadurch, dass ich jetzt mit Invirto, dieser Virtual Reality Brille, eine Möglichkeit habe, direkt an meinen Ängsten zu arbeiten, ohne die Wohnung zu verlassen, und zwar jederzeit, nicht wenn der Therapeut, die Therapeutin Zeit hat, das war für viele eine große Erleichterung. Und da können digitale Hilfsmittel natürlich total helfen.
Hört sich absolut danach an. Wo würdest du denn sagen, ergänzen sich diese digitalen Anwendungen und die psychologischen Angebote gerade am meisten oder kannibalisieren sie sich deiner Meinung nach eher?
Das kommt, glaube ich, ganz auf das Angebot an. Speziell bei dieser Brille ist das ja mal eine ganz neue Welt im wahrsten Sinne des Wortes. Und auch dieser Dienstleister bietet gleichzeitig Kontakt mit PsychologInnen und PsychotherapeutInnen an. Und das finden die Menschen, die das benutzen, auch ganz wichtig. Und einige davon haben gesagt, jetzt geht's mir eigentlich gut. Ich brauche gar nicht mehr eine Therapie machen. Und dadurch sparen wir natürlich auch im Gesundheitssystem Kosten. Andere sagen aber, mir ist dieser persönliche Kontakt wichtig. Ich möchte auch irgendwie begriffen werden im wahrsten Sinne des Wortes. Und das fehlt natürlich bei so einem digitalen Hilfsmittel. Und von daher glaube ich, dass es eine sehr, sehr sinnvolle Ergänzung sein kann, dass wir als Mensch aber sehr unterschiedlich lernen oder uns unterschiedlich wohlfühlen. Manche möchten sich gerne einer anderen Person öffnen, andere wollen es lieber mit sich selber ausmachen und sind dann dankbar, dass sie es anonymer mit einem digitalen Hilfsmittel machen können. Und so glaube ich, dass das schon wichtig ist, da wirklich beide Seiten zu sehen und zu hören und auch ganz transparent zu sagen, wie tut es mir persönlich gut. Und das wollen wir eben mit Actitude auch machen. Wir setzen eben in der Prävention an, also dann, wenn eigentlich im klinischen Bereich noch nichts greifen würde.
Wie genau dürfen wir uns das vorstellen?
Etwa 10% der Menschen, die in die sogenannte Notfallsprechstunde von TherapeutInnen gehen, haben eher ein präventives Belastungsniveau. Also nur weil ich jetzt glaube, ich bin noch gestresster durch Corona und das ist natürlich vielen Menschen so gegangen, heißt das nicht unbedingt, dass ich auf einem chronischen Level gestresst bin oder dass es dafür eine Therapie geben sollte. Therapie gegen Liebeskummer gibt es auch nicht unbedingt. Es gibt aber natürlich eine Therapie gegen so etwas wie eine Anpassungsstörung. Das ist aber ein bisschen blöd, weil dann habe ich direkt so eine Diagnose und ich kann nicht mehr eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen. Wenn ich jetzt also merke, oh Mensch, ey, ich komme nicht so richtig aus dem Quark, ich habe das wirklich selber erfahren, morgens aufzuwachen mit einem ganz traurigen Gefühl, keine Aktivität, keine Energie mehr zu spüren und dann auch nicht die Möglichkeit zu haben, sich mit wahnsinnig vielen Menschen zu treffen und einfach nur mal in den Arm genommen zu werden. Das ist natürlich überhaupt nicht digital, sondern sehr physisch. Das war schon nochmal eine Schippe drauf auf diese blöde Trennungssituation sowieso. Und ich bin da schon sehr dankbar, dass ich für mich natürlich auch selber als Psychologin sozusagen Selbsterfahrung mache, also Online-Kurse selber auch buche bei ExpertInnen und mich selber dann auch weiterentwickelt. Wenn man so will, ist es auch ein bisschen Selbsthilfe und Selbsttherapie. Und wir sprechen immer so viel von Selbstoptimierung. Auch da ist es, glaube ich, ganz entscheidend wichtig, mit sich selber auch ehrlich zu sein und zu sagen, hey, mache ich das jetzt hier, den Entspannungskurs, damit ich noch mehr performen kann im Job? Oder mache ich das gerade, weil ich merke, dass es mir persönlich gut tut und mir einen guten Ausgleich schafft? Und da wollen wir so ein bisschen helfen und rein und zu spezifischen Themen sagen, hey, wir haben hier Unterstützungsmöglichkeiten. Wir bieten dir einen bunten Blumenstrauß an Übungen, die kannst du erstmal zu Hause machen. Und vielleicht hilft das ja schon, dass es für dich erstmal die Situation verbessert. Und wenn nicht, dann hilft es vielleicht, die Manifestierung der Symptome oder die Verschlimmerung noch so ein bisschen zu reduzieren und aufzuhalten oder eine Überbrückung zur eigentlichen Therapie zu schaffen oder sogar anzustoßen, eine Therapie zu machen. Weil auch das trauen sich viele nicht.
Und das Ganze läuft dann digital ab. Das heißt, ich kriege die Anstöße digital zugeschickt und kann das dann umsetzen, wie ich mich auch gerade fühle und nach meinem Ermessen und Ressourcen, die mir bereitstehen.
Genau, es sind themenspezifische Kurse. Der erste Kurs ist der Umgang mit Stress. Ein Kurs, der sich von der Community sehr stark gewünscht worden ist. Wir arbeiten mit User-Testing. Das heißt, wir wollen nicht Produkte entwickeln, die ich toll finde oder wir machen jetzt einen Liebeskummerkurs, nur weil ich selber drin war. Nein, sondern wir machen das, was Menschen auch gerade brauchen. Und der zweite Kurs wird Selbstwert stärken heißen, weil wir erleben, dass immer mehr Menschen irgendwie das Gefühl haben, nicht genug zu sein, Probleme mit ihrem Selbstwert haben, sich vielleicht in verschiedenen, auch beruflichen Situationen nicht so gut durchsetzen können. Und da wollen wir einfach helfen. Das ist in meinen Augen auch noch nichts, wo wir sagen müssen, hey, mach mal eine Therapie, um jetzt irgendwie da selbstbewusster aufzutreten. Da geht man ja vielleicht irgendwie in die Volkshochschule oder bucht einen Coach. Und das ist möglicherweise aber nicht unbedingt das, was am Ende weiterhilft. Und deswegen gucken wir eben, dass wir Themen aufgreifen, die sich die Menschen am meisten wünschen. Und wir schauen auch, dass Feature bei uns integriert sind, die den Menschen besonders hilfreich erscheinen. Also vielleicht auch ein paar Podcasts zu integrieren oder Audioeinheiten, spielerische Einheiten, sodass wir die Challenge der Woche vielleicht für jemanden machen, wo Menschen dann sagen, hey, ich möchte gerne Nein sagen. Dann ist die Challenge vielleicht diese Woche zweimal Nein zu sagen und du kannst bei uns eingeben, ob du das schon geschafft hast. Und wenn du jemand bist, der eben wettbewerbsorientiert ist, dann blenden wir ein, wie viele Leute diese Woche schon Nein gesagt haben. Und wenn du das eher nicht so bist, dir das eher Stress macht, dann blenden wir es halt nicht ein.
Also auch schön mit dem Gamification-Ansatz verbinden, genau, sodass wir auch spielerisch gefordert und gefördert werden können.
Absolut. Und personalisiert, ne? Also immer das, was für dich relevant ist. Es gibt zum Beispiel eine Meditations-App, die ich selber nutze, die ich auch sehr gut finde. Die nutzt so Push-Notifications und eine davon heißt, wie präsent bist du gerade bei deinem Gegenüber? So, in dem Lockdown habe ich kein Gegenüber gehabt. Passt also überhaupt nicht in meine Situation, sondern macht mich eher noch depressiv, weil da gar keiner sitzt.
Absolut.
Und insofern, da würden wir gerne gucken, dass systemspezifisch und wirklich auf die Ziele der einzelnen Personen, der einzelnen NutzerInnen zugeschnitten ist.
Das klingt super spannend und nach vielen neuen, immer wieder spannenden Herausforderungen, auch was die Adaptierung einfach angeht. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich bei dir in so einer Online-Einheit sitze, das ist ja dann wahrscheinlich so, dass du in diesen Videos auftrittst und wie viel Menschlichkeit würdest du denn sagen, muss in so digitalen Anwendungen vorhanden sein?
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wir haben jetzt ja auch immer mehr mit künstlicher Intelligenz, künstlichen Stimmen zu tun, sogenannten Avataren, also so gezeichneten Figuren zu tun und für mich persönlich würde das nicht so gut funktionieren, gerade wenn es um psychologisches oder psychisches Thema geht. Und das ist sozusagen auch das, was wir versuchen nach vorne zu bringen. Also wir wissen mittlerweile aus der Wissenschaft, dass die Beziehung zwischen Arzt und Patientin oder Therapeut und Patientin entscheidend dafür ist, wie der Behandlungserfolg ist. Und auch das ist ja was, deswegen gibt es ja diese sogenannten probatorischen Sitzungen, dass sich erstmal PatientInnen, TherapeutInnen kennenlernen und anfühlen und gucken, passen wir überhaupt zueinander. Und das ist natürlich wahnsinnig schwierig, wenn wir so aller, hier ist ihr Herzblatt, mit den aktuellen digitalen Anwendungen, die es da so gibt, spielen. Also es gibt ganz häufig die Instanz und das ist von den Krankenkassen auch vorgegeben und wir werden das mitunter auch machen müssen, dass man so ein Kurzgespräch anbietet. Also für alle NutzerInnen, die wollen nochmal 20 Minuten Kurzintervention, sprich mit einer Person, der verantwortlichen Person in dem Fall, also ich, über dein Stresslevel zum Beispiel. Ich finde das ein bisschen blöd, weil in 20 Minuten oder 30 Minuten und wenn es 45 sind, kriegt man, finde ich, fast nichts geklärt. Und bei den meisten aktuellen Angeboten ist es dann eben so, wir wissen überhaupt noch nicht mal, wer da sitzt. Manchmal gibt es eine Liste von Personen, die da arbeiten und die man dann möglicherweise vor sich hat. Aber darüber erfahre ich ja gar nicht, was das für ein Mensch ist, was er oder die für einen Hintergrund hat. Ich kann mir das bei 20 Leuten auch nicht merken. Und deswegen setzen wir eben darauf, dass ich als Person, die glücklicherweise auch noch Medienerfahrung hat, also nicht der typische trockene Wissenschaftler, der hochgestochen mit ganz vielen Schachtelsätzen redet, kann ich eben nach vorne gehen und sagen, hey, ich versuche ja als Person aufzutreten. Entweder magst du mein Gesicht oder auch nicht. Und auch das wird passieren. Dann gibt's ganz viele andere tolle Angebote. The more, the merrier. Und wenn du mich magst, dann hast du aber vielleicht gleich einen Bezugspunkt zu mir. Und dann siehst du mich bereits im Content-Marketing bei dir auf Instagram mit einem kleinen Video zu dem Thema, was dich gerade beschäftigt. Dann kommst du möglicherweise auf die Webseite, machst vielleicht eine Gratiseinheit oder bist auf YouTube, wo du ein paar Videos siehst, wo du mich schon mal kennenlernst. Und wenn dir das alles gefällt und du denkst, ah ja, die Frau Huth, die hat irgendwie so einen Stil, den mag ich, die ist vielleicht auch ein bisschen frech oder wie auch immer, dann kommst du zu uns in den Kurs, buchst den Kurs, kriegst ihn ja möglicherweise je nach Kursthema auch erstattet. Und im Kurs, und das ist mir auch ganz wichtig, haben wir eben eine Vielfalt an Medien. Das heißt, es ist nicht jetzt 2 Stunden lang mein Gesicht und ich rede vor derselben weißen Wand, sondern es ist wirklich untermalt von Grafiken, Animationen. Es gibt eine ganz tolle Dokumentation auf Netflix von Headspace mit sehr vielen schönen, liebevollen Animationen. Das wäre mein Traum. Tatsächlich kostet so eine Minute 10.000 Euro. Aber ich finde die Mischung, also auch bei Headspace hatte ich immer das Gefühl, wer ist denn dieser Andy? Wie sieht er denn aus? Und eine Freundin hat gesagt, ich habe mir den angeguckt, ich habe mir den ganz anders vorgestellt. Das finde ich jetzt total blöd, ich kann das nie wieder machen. Ich fand das total stimmig, ich mag den auch mit seiner Glatze. Er hat ja eben auch in vielen Monastien gelebt. Ich habe keine Glatze, ich werde mir vermutlich auch keine schneiden. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Menschen einen Bild bekommen und ein Gesicht und eine Stimme bekommen, mit der sie sich entweder identifizieren können, dann funktioniert super, oder eben gerade nicht, dann sollten sie vielleicht woanders hingehen.
Das heißt, Menschlichkeit ein absolut wichtiger Faktor in dem Ganzen, den man auch dort, wenn es um Digitalisierung nicht vernachlässigen sollte.
Absolut, ja. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig und das merken wir ja auch schon, wem vertrauen wir uns denn an? Den Menschen, mit denen wir uns am besten verstehen, unseren Freunden, unserer Familie. Das ist natürlich nicht immer sinnvoll, weil die ja auch noch diese Doppelrolle haben. Also die können nicht immer nur BeraterInnen sein, sondern die sind eben auch auf einer persönlichen Ebene mit uns verbunden. Und trotzdem fällt es uns da einfach leichter. Und deswegen versuchen wir mit der Personenmarke eine Brücke zu schlagen und zu sagen, hey, hier ist eine Art der Nähe, auch wenn das keine wirklich reelle Nähe ist. Und auch das muss natürlich klar sein. Also ich möchte jetzt kein Star werden, so dass wir irgendwie, wie ich damals bei den Backstreet Boys, das Gefühl hatte, nur weil ich jetzt zur Location fahre und die 2 Sekunden sehe, habe ich sofort ein Ding mit denen, nur weil ich mit denen ein Foto machen durfte. Na, also das ist ja auch ein bisschen gefährlich. Also da soll es nicht hingehen. Aber es ist perspektivisch schon auch die Planung zu sagen, dass wir vielleicht ein paar Live-Events machen. Wir machen Actitude natürlich als skalierbares Startup, das heißt, wir haben Kurse, die wir verkaufen wollen, wo ich nicht permanent 1:1 in den Kontakt gehe. Aber wichtig ist mir auch, immer mal wieder punktuell anzubieten, dass es entweder ein Sparring gibt oder sogar so eine Gruppensituation, wo wir gemeinsam Dinge machen können und ich live, mehr oder weniger auch in Farbe, greifbar bin.
Klingt super spannend. Was ist denn gerade auch auf den ganzen neuen Features so euer oder dein nächstes Zukunftsprojekt, was umgesetzt wird?
Ich finde immer, es gibt nicht den einen Weg. Viele Therapien sind voll von Manualen, die sehr strukturiert sind, wo TherapeutInnen sich so langhangeln müssen, die ja auch sehr komplex sein können und theoretisch sein können. Die ACT hat eben die schöne Situation oder bietet ganz, ganz viele praktische Übungen und Metaphern. Und weil die so vielfältig sind, können wir es schaffen, und das versuchen wir in einem guten Learning-Management-System umzusetzen, individuelle Lernpfade den NutzerInnen zu ermöglichen. Das heißt also, du bekommst ein Video, siehst mich im Intro und ich sage, boah, heute war wieder so ein richtiger Tag für die Wurst. Möchtest du jetzt mit mir einmal tief durchatmen bei einer Entspannungsübung, richtig doll ins Kissen schreien oder lieber eine Sportübung machen, um dich auszupowern? Und dann kann man diese 3 Geschichten, zum Beispiel, wenn wir das auf YouTube am Ende der Videos oft kennen, da in so ein interaktives Video einblenden und darüber eben die Möglichkeit geben, du gehst deinen Weg. Also du selbst entscheidest, wo es jetzt weitergeht. Ob du eben der Typ Entspannungsübung bist oder eher, ich mache lieber Sport, um mich auszupowern. Dass die Menschen also das Gefühl bekommen, es gibt nicht nur diese eine Möglichkeit, sondern es gibt vor allem meinen Weg und ich kann auch mal zurückgehen und mal woanders dann gehen. Auch das ist in Bewegung sein und das ist gut. Das ist zum einen wichtig und das andere ist eben, dass es dann auch personalisiert weitergeht. Wenn mein Ziel also ist, oh Mist, ich war jetzt schon wieder ewig auf Social Media oder oh, mein Kontostand, ich habe ganz, ganz viel Online-Shopping gemacht und es nicht irgendwie zurückgeschickt im Rahmen der Zeit, dann haben wir wieder die Möglichkeit, Push-Notifications zu senden oder zu limitieren dazu. Und das ist natürlich sehr viel komplexer, als einfach ein Sender zu sein. Müssten wir aber mit Drittanbietern auf Smartphones zum Beispiel perspektivisch kommunizieren dürfen. Das braucht, da haben wir wieder das Thema Gesundheitsdaten und Datenschutz, braucht einfach die Einwilligung der NutzerInnen und das ist für uns noch so das nächstgrößere Ziel, einen richtig guten CTO, der bei uns an Bord diese Sachen sozusagen steuern kann.
Klingt super spannend. Und ich werde da mal schauen, was ihr so umsetzt.
Ja, ich bin auch gespannt.
Jetzt ist es ja so, dass bei dir auch tatsächlich dieses wissenschaftliche Fundament der Psychologie auf die Technik trifft. Und diese ganzen Dinge sind ja sehr neu. Wir haben ja noch keine wirklichen großen Studien dazu. Wie kannst du das für dich am besten vereinen und was für einen größten Mehrwert kannst du für dich auch raus generieren?
Ich finde es immer gut, Pionierin zu sein. Das ist schon mal so das Erste. Und was mir auch wichtig ist, ist zu sagen, ich bin zwar Psychologin, sogar klinische Psychologin mit einem Masterabschluss, ich bin aber keine Psychotherapeutin. Das heißt, ich habe zwar den universitären Abschluss und Wissenschaft genossen, aber gleichzeitig habe ich die Praxiserfahrung der Therapie nie kennengelernt. Und darum ist es mir sehr wichtig, mit Expertinnen in dem Bereich zusammenzuarbeiten. Wir haben dann eine ganze Community an TherapeutInnen zu spezifischen Themen, die wir dann immer sozusagen als Beirat reinholen. Und wir versuchen auch mit einer großen Universitätsklinik zusammenzuarbeiten, dass wir auch wirklich immer am Stand der Wissenschaft sind und auch mit realen PatientInnen, die offen dafür sind, neue Kurse testen können und auch immer permanent eine Wirksamkeitsstudie laufen zu lassen. Weil das ist uns ganz besonders wichtig. Wir sind zwei Psychologinnen im Team, die beide sagen, wir möchten auf gar keinen Fall, dass es am Ende irgendwie so eine schädliche Intervention ist. Also es gibt wahnsinnig viele sehr erfolgreiche Coaches und Coaches in diesen Gefilden, die irgendwie Live-Coaching, Live-Beratung machen. Es gibt auch viele HeilpraktikerInnen und die haben alle ihre Daseinsberechtigung. Mein Credo ist, wer heilt, hat Recht. Also macht bitte das, was euch gut tut. Und wenn es am Ende Pendeln ist, be my guest. Ich möchte nach draußen aber nur etwas geben, wo ich sagen kann, dass es evidenzbasiert. Da hat schon mal jemand zu geforscht. Und hier gibt es wirklich wahre Erkenntnisse statt mein persönliches Bauchgefühl. Mir tut es auch super gut. Ich war das ganze Wochenende mit meinem Vater auf dem See beim Suppen, habe überhaupt kein Handy benutzt. Das ist mindestens genauso wichtig als Mensch und als Psychologin. Und nur weil es mir gut tut, wenn du das Wasser nicht magst, tut es dir vielleicht nicht so gut. Also es ist jetzt nicht unbedingt evidenzbasiert, dass auf dem Stand-Up-Paddling-Board zu stehen heilsam ist für die Seele.
Absolut. Das heißt, da geht es auch einfach immer um die gute Mischung, dass man das, was man schon als Fundament nehmen kann, herholt und dann einfach sich ausprobiert und schaut, wie kann ich das mit bestem Wissen und Gewissen weitergeben.
Absolut. Und immer wieder zu reflektieren und zu spiegeln, was wollen die Leute, was tut den Leuten auch wirklich gut. Weil nur weil ich nicht so der große Fan von der kognitiven Umstrukturierung bin, ganz spezifisch als Anwendungsfall in unserem Stresskurs, da gibt es die Lektion, dass man das Problem so lange umbewertet, bis es einen positiven Aspekt hat. Das kann für Leute funktionieren und in bestimmten Situationen funktioniert das sogar auch für mich. Wenn mein Führerschein weg ist und ich plötzlich merke, dass mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren mir richtig gut tut, dann behalte ich das vielleicht sogar bei und dann habe ich daraus was Tolles mitgenommen. In der Reha-Klinik habe ich allerdings auch gemerkt, dass so eine gewisser Hang zur positiven Psychologie, wie zum Beispiel zu sagen, dass die Krankheit ein Geschenk ist, auch sehr gefährlich werden kann. Und darum bin ich eben eher eine Freundin von der Akzeptanz- und Commitment-Therapie, die uns auch eben als wissenschaftliche Basis dient und eine Weiterentwicklung der kognitiven Verhaltenstherapie ist. Und da würde ich jetzt eher sagen, naja, ich habe die Krankheit und ich mag das nicht und ich muss das auch nicht mögen. Ich finde es sogar ziemlich blöde, ehrlich gesagt. Es macht mich wahnsinnig traurig, ich spüre die Traurigkeit und ich schaue, wie ich einen gewissen Abstand zu diesem Gefühl und zu diesen nicht hilfreichen Gedanken gewinnen kann, um dann Raum zu haben, die Dinge zu tun, die mir wirklich wichtig sind.
Und du hattest ja vorhin auch gesagt, dass ihr ganz viel auch mit Klienten arbeitet. Wie schaut denn das aus, auch in Bezug auf die Daten, die dann natürlich auch irgendwo digital abgespeichert werden und gegebenenfalls den Ängsten, die damit einhergehen könnten, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt Abstand von diesen möglicherweise auch zusätzlichen digitalen Methoden, weil einfach die Daten irgendwo sein können.
Total, kann ich richtig gut nachvollziehen. Und gerade bei Gesundheitsdaten ist das wahnsinnig wichtig. Im Datenschutz gibt es ja immer so den Fall, klar ist es irgendwie blöd, wenn bei einer Bank irgendwie Daten verloren gehen oder so, aber dann geht es am Ende um Geld. Wenn jemand eine Diagnose wie HIV positiv hat und das wird bekannt, dann ist das nicht mehr zurücknehmbar. Das ist nicht Geld, was wieder irgendwie gezahlt werden könnte oder so. Deswegen ist Datenschutz extrem wichtig und wir sind in Deutschland da auch sehr weit vorne. Also durch dieses digitale Versorgungsgesetz von Herrn Spahn gibt es eben nicht nur die Möglichkeiten, Apps auf Rezept als sogenannte digitale Anwendung, DIGAs kurz, verschreiben zu lassen, sondern es gibt da auch gleichzeitig die Pflichten zu schauen, wie können wir hohe Standards im Datenschutz einhalten. Das ist sowas wie Server müssen nicht nur DSGVO-konform sein, sondern die müssen auch in Deutschland sitzen. Also da gibt's wirklich verschiedene Regularien, die, wie zum Beispiel auch eine Two-Step-Verification, das kennt man mittlerweile auch aus dem privaten Bereich, die einfach dafür sorgen, dass die Daten doppelt und gegebenenfalls auch dreifach gesichert sind. Da ging es dann zum Beispiel darum, leider war es bei einer der ersten DIGAs so, dass die eine Anmeldemaske hatten oder eine Login-Maske hatten. Wenn man sozusagen die E-Mail-Adresse oder den Namen von dem Nachbarn da eingegeben hat, dann konnte man sozusagen sehen, ob der ein Konto hat. Und dementsprechend wusste man dann auch, ob der möglicherweise psychisch belastet ist. Und da ging es tatsächlich um klinische Belastung. Und dann ist es natürlich nochmal einen Tacken größer, weil das pusht ja nur wieder die Stigmatisierung psychischer Erkrankungen, wenn ich auch noch weiß, dass mein Nachbar eine Depression hat und ich mache mich vielleicht sogar noch drüber lustig. Das ist genau nicht das, was wir erreichen wollen.
Absolut, ja. Das heißt, es ist schon dafür gesorgt, dass die Daten wirklich dann auch auf Servern liegen, wo wir sagen, da sind sie sicher und unsere Daten können entsprechend genutzt werden, wo sie gebraucht werden, aber sind nicht mehr für andere verfügbar.
Genau, also für mich war ganz sicher, dass ich nicht einfach einen Server in meinem Wohnzimmer stehen haben möchte, weil viele von uns haben das schon mal erlebt, dass irgendwie E-Mail-Adressen oder irgendwas gehackt worden sind. Und das wäre natürlich jetzt fatal. Also da vertrauen wir schon auch auf seriöse Anbieter. Das ist an der Stelle auch einfach sehr, sehr wichtig.
Da bin ich ganz bei dir. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen visionär in die Zukunft blicken, wo würdest du sagen, sind da die größten Chancen der Digitalprodukte, gerade auch in Bezug auf die Psychologie?
Auch auf die Psychologie und auch auf alle möglichen anderen Krankheiten ist für mich der Punkt der Versorgung ein wichtiger. Das bedeutet also, wenn ich jetzt irgendwo auf dem Land sitze und es gibt nur die eine, den einen Psychotherapeuten oder Psychologin, dann habe ich quasi keine Wahl. Und wenn aber mir diese Nase nicht passt, dann weiß ich nicht mehr, was ich tun soll. Und durch die Digitalisierung solcher Dienstleistungen haben wir eben die Möglichkeit, also ich habe zum Beispiel auch die Möglichkeit im Rahmen meines Startups mit einem ACT-Therapeuten aus Frankfurt jede Woche zu sprechen und das theoretisch auch auf Video aufzunehmen. Wir haben die Möglichkeit, hier einen Podcast zu machen und uns auszutauschen. Also wir können viel schneller in Kontakt kommen, auch wenn wir gefühlt am Ende der Welt sitzen und früher nicht die Möglichkeit gehabt haben. Wir haben außerdem die Möglichkeit, heutzutage auch aufgrund von KI-Forschung auf bestimmte Punkte einzugehen, die wir als Mensch vielleicht gar nicht wahrnehmen. Nicht mal die Götter in Weiß sind vielleicht immer so zuverlässig wie eine gut laufende KI. Das sind natürlich große Chancen. Also gerade in der Krebstherapie gibt es da durchaus auch schon die ein oder andere App, zum Beispiel auch Mika Health, die finde ich sehr gut, die sind jetzt auch zertifiziert worden. Die bieten psychologische Unterstützung, weil gerade im psycho-onkologischen Bereich ist das wahnsinnig wichtig, kann ich nur aus meiner Erfahrung in der Reha-Klinik nochmal bestätigen. Die bieten aber auch Hilfe, was so die Werte angeht. Und ich war auch in einem Inkubator mit einem ganz tollen Startup aus Frankfurt, Aktion Pink heißen die. Die versuchen auch Werte zu analysieren und den Sportlevel auch einzuschätzen. Also das war für mich ein neues Learning, dass viele Menschen, die an Krebs erkrankt sind, dann natürlich auch Leistungseinbußen haben, gerade wenn sie so eine Chemotherapie gemacht haben. Und dann aber, da würde ich mich sogar auch zuzählen als Mensch, der irgendwie dann wieder fit sein will. Und jetzt war ich zwar gerade krank, aber jetzt will ich wieder loslegen. Und das kann richtig böse Folgen haben für mögliche Rezidiverkrankungen. Und um das zu vermeiden, helfen die digitalen Hilfsmittel viel stärker, als es jetzt der Arzt pro Woche vielleicht mit einem guten Gespräch könnte, der hat ja gar keine Zeit dafür, zu sagen, okay, heute vielleicht mal ein bisschen mehr davon oder vielleicht dies essen. Also ich glaube, da gibt es einfach eine bessere Betreuung, als wir sie personell im Gesundheitssystem abdecken können.
Also kann die Technologie Brücken schlagen zwischen dem, was wir als Menschen in einem Face-to-Face leisten können und dem, was man dann auch einfach jederzeit abrufen kann, wo man es einfach gerade braucht. Und eine gewisse Art von Begleitung durch den Alltag.
Absolut. Und genauso wichtig ist dann aber das wöchentliche Gespräch mit dem Arzt. Also beides hat seine Daseinsberechtigung, beides ist massiv wichtig. Ich kenne das aus einem anderen Kontext. Meine Eltern haben ein kleines Reisebüro in Dortmund. Das ist für die auch nicht immer leicht, gerade jetzt in der Corona-Zeit gewesen. Aber als das erste Mal mit dem Internet Buchungssoftware kam, und ich kenne das aus meinem Bekanntenkreis auch, wie viele Menschen haben dann angefangen, irgendwie günstige Reisen auf irgendwelchen Portalen zu buchen. Aber wehe, da läuft was schlecht. Ja, dann braucht man nämlich doch den Ansprechpartner, den blöden Hund, der mich über den Tisch gezogen hat. Das heißt also, ich glaube, es wird sich immer auf irgendeine Art und Weise regulieren. Und auch, ich habe gerade von den positiven Aspekten der KI gesprochen, natürlich haben wir alle immer noch Angst, dass plötzlich die computergesteuerten Systeme die Weltherrschaft übernehmen oder was ganz Schlimmes mit uns machen. Und das gehört natürlich irgendwie auch dazu. Und ich finde das auch total gesund, dass wir da mit einem gewissen Respekt dran gehen.
Bin ich ganz bei dir, absolut. Ja, ich glaube, wenn man das so alles hört, kann man sich darauf freuen, was uns in Zukunft noch erwarten wird und mit welchen neuen Ideen du uns auch noch überraschen wirst. Ich von meiner Seite würde mich hier an der Stelle ganz herzlich für die Einblicke bedanken in deinen Alltag, auch wie du mit Actitude arbeitest und was die Digitalisierung in dem Fall für dich und deine Klienten schon getan hat und in Zukunft auch noch tun kann. Und sag vielen herzlichen Dank.
Ja, ganz herzlichen Dank, dass ich bei euch sein durfte.